Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Dagmar Leupold. In dieser Sendung geht es um ihren Roman Dagegen die Elefanten. Ich möchte mit der Autorin über ihr Buch, seinen Inhalt, seine Bedeutung und über ihren Protagonisten sprechen. Wie schreibt, wie recherchiert und wie plottet sie? Und natürlich auch, wie sind ihre weiteren literarischen Pläne? Mich interessiert ebenso, wie vermutlich unsere Hörer auch, der Mensch Dagmar Leupold. Ich freue mich darauf, was sie uns zu erzählen hat. Herzlich willkommen bei der 79. Sendung Hörbahn on Stage. Schön, dass Sie hier zu uns nach Schwabing in die Sendung gekommen sind. Herzlich willkommen.
Ganz herzlichen Dank.
Wie war Ihnen zumute, als es hieß, der Gasteig wird abgerissen?
Also ich habe immer verstanden, dass er umgebaut wird und nicht abgerissen. Insofern hielt sich mein Schreck in Grenzen. Ich muss aber auch wirklich sagen, dass ich ihn von innen ziemlich unschön finde. Es ist kein besonders gastlicher Ort. Von außen abends erleuchtet, wenn man sich von unten nähert, wunderbar. Aber also in den Konzertpausen steht man irgendwie in sehr unwirtlichen Gängen herum. Ich habe mich immer eher wie in einer Behörde gefühlt als in einem Ort der Festlichkeit, der Musik, der Gemeinschaft. Ja. Deswegen hoffe ich einfach, dass der Umbau auch, was die Räumlichkeiten, die nicht den großen Konzertsaal oder kleinen Konzertsaal betreffen, da auch was verändert.
Ich fand die Blackbox eigentlich immer ganz schön zu lesen. Haben Sie da auch schon gelesen?
Ja, da habe ich auch schon gelesen, beziehungsweise auch moderiert, Lesungen moderiert. Das mache ich auch immer mal wieder und gern. Und ja, tatsächlich ist das ein schöner Ort, wo auch mal ein bisschen entlegenere Sachen stattfinden. Ja, nicht nur der Mainstream zu Wort kommt oder zu Klang kommt.
Aber ich gebe Ihnen recht, das ist schon ein durch diese... durch das Hallenartige teilweise schon etwas,
und unschöne Materialien, unschöne Farben, die 70er eben,
Es war mal modern sozusagen in den 70er und da, ich bin gespannt, haben Sie eine Idee, wie es umgebaut wird? Haben Sie mal Pläne
gesehen? Ich habe nur das, was man dann auch in der Zeitung sehen und lesen kann, mit Interesse gelesen, aber einer meiner Söhne ist Architekt und mit dem habe ich ein bisschen drüber gesprochen. Aber ich bin nicht gut in räumlicher Vorstellung. Das heißt, wenn ich so einen Plan sehe, dann habe ich nicht gleich das vor Augen, wie es aussehen wird.
Ja. Naja, dann sind wir gespannt, was es wird.
Und, Hauptsache, die Musik geht weiter.
Ja, die Musik geht weiter und vielleicht auch die Möglichkeit, hier und da mal was zu lesen. Oder die Bücher schauen sind ja da auch immer
entsprechend. Ja, die sind auch immer,
Und dafür sind sie ja nicht schlecht geeignet, die Räumlichkeiten da in der ersten Etage zumindest. Ja, ne? Naja, es könnte auch besser sein.
Ja, jetzt haben wir die Isar-Philharmonie.
Also, naja, aber es alles dreht sich, alles bewegt sich sozusagen. Sie leben ja auch hier in München und wie leben Sie als Schriftstellerin in München? Wie lebt es sich?
Also es ist jetzt nicht so, dass ich aufwache und denke, ich bin Schriftstellerin und das ist natürlich nicht abstrakt, weil es manchmal sehr konkret wird, nämlich dann, wenn ich am Schreibtisch sitze. Aber ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist, ob man als Schriftstellerin in Berlin lebt oder in München. Und zwar einfach, weil Tausende von Schriftstellern und Schriftstellerinnen in Berlin leben und das ist jetzt in München nicht so. Also ich habe lange für den Deutschen Literaturfonds im Vorstand bzw. im Kuratorium gesessen und kannte damals die Statistiken gut. Und also das antragsschwächste Bundesland ist Hessen und in Hessen Kassel. Aber ich würde mal sagen, weit über 80% aller Anträge stammten von Berliner Autorinnen und Autoren. Und da ist dann schon irgendwie der Ellbogen schnell ausgefahren in Berlin, wenn man das bisschen an Territorium, an Aufmerksamkeit verteidigen muss oder will. Und das finde ich in München sehr angenehm. So ist es hier nicht. Also es gibt natürlich literarische Treffen und ich kenne sehr viele, bin mit sehr vielen auch befreundet, aber ich habe jetzt eben nicht das Gefühl von Wettbewerb und durchsetzen müssen. Das gefällt mir gut an München.
München galt ja mal als die Stadt der Verlage. Das ändert sich aber, habe ich das Gefühl, schon sehr stark. Meinen Sie, es wird den Schriftstellern hier in München etwas fehlen, wenn die Verlage vor Ort immer weniger werden?
Also ich meine, ich glaube, die drei Großen, also Piper, Hansa, Beck, kann ich mir keinen Ortswechsel vorstellen. wie das ja Suhrkamp gemacht hat, von Frankfurt nach Berlin. Oh ja, und ansonsten, ich bin nicht der Meinung, dass jede Veränderung Fortschritt ist, aber ich bin auch nicht der Meinung, dass jede Veränderung zu bedauern ist. Ja. Mhm. Deswegen, also, was mir leid tun würde oder beziehungsweise schon leid tut, ist, dass es sehr viele kleinere Verlage, die eben nicht so umsatzstarkes Programm haben, nur unter Selbstausbeutung, wenn überhaupt, weiter existieren. Und das wird natürlich zunehmen und das ist zu bedauern. Ja. Mhm. Das hat natürlich einfach mit dem Markt und der Vorliebe für Monokulturen zu tun, ja, die das, was an den Seitenrändern der Äcker sozusagen auch gedeihen könnte, verdrängen.
Deswegen heißen wir ja im Untertitel bei unserem Radio auch Abseits des Mainstreams. Ja, also das trifft nicht auf jeden Autor und Autorin zu, die wir hier haben, aber wir versuchen wirklich Menschen auch zu fördern, die eben nicht gleich in die großen Verlage und auch nicht in die mittelgroßen Verlage hineinkommen, aber trotzdem gute Texte machen und die versuchen wir dann auch hier zu Wort kommen zu lassen.
Ja.
Und das, ich denke mal, aber das muss man sich auch leisten können, das kann, ein Verlag muss Geld verdienen.
Natürlich.
Und das ist halt nicht so einfach. Welche Erfahrungen haben Sie mit Agenten? Haben Sie selbst auch einen Agenten?
Also ich habe keinen. Ich hatte mal kurzfristig einen, ich glaube noch für weniger als ein Jahr, als ich freiwillig gewechselt bin, den Verlag Beck, CH Beck verlassen habe. Und da wurde mir das geraten und dann habe ich es auch gemacht. Es war auch keine schlechte Erfahrung, aber ich bin sehr glücklich bei Jung und Jung und habe dann gedacht, der Verlag vertritt meine Interessen. Ja, ich brauche dafür keinen Agent. Wenn ich wirklich mal ein Manuskript schreibe, was aus Gründen, die ich jetzt noch nicht weiß, aber aus guten Gründen würde ich dann einfach mal unterstellen, vom Verlag abgelehnt wird, dann kann mir auch kein Agent helfen. Ja, und ich bin lieber eigentlich im direkten Kontakt und verhandle meine Interessen. Auch so, dass sie nicht verlagsschädigend sind. Ja, das finde ich, gehört einfach für mich dazu. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das für jüngere Autoren, Autorinnen sich wirklich anders darstellt. Aber ich bin so alter Hase, ja. Ich mag jetzt nicht mehr verändern und ich habe das immer selber im direkten Kontakt mit dem Verlag alles Wichtige vereinbart.
Ich glaube, das ist sicherlich für Jüngere oder für Anfänger, welchen Alters auch immer, wichtiger als für Sie, die wissen, wie es geht. Sie haben ein Netzwerk, Sie haben schon veröffentlicht und. Das ist einfach eine ganze Ecke leichter, denke ich.
Und es ist eben wesentlich unüberschaubarer geworden, als ich begonnen habe. Es gibt ja die Bücher, Lawinen nehmen ja stetig zu, bestehen letztlich aus weniger Titeln oder beziehungsweise viele der Titel verschwinden auch einfach wieder oder der Autoren und Autorinnen. Es gibt so einen Debüthunger, aber aufs zweite Buch hat dann schon oft keiner mehr Appetit. Ja. Mhm. Und insofern glaube ich, dass die gut beraten sind, wenn sie jemand haben, der ihnen einfach bei den entscheidenden Fragen hilft.
Denke ich auch. Dieses seltsame Missverhältnis, was öfter mal publiziert wird, nämlich dass sehr wenige Bücher letztendlich den weit größten Umsatz machen gegenüber den vielen anderen, zeigt ja schon ganz deutlich, wie viel Idealismus in den Verlagen, in den kleineren, mittleren Verlagen ist. Man kann ja von Glück reden, wenn man mal wirklich einen Goodseller oder einen Bestseller womöglich hat. Und Longseller sind ja ganz besonders wertvoll. Aber das zeigt schon irgendwie ein deutliches, seltsames, schräges Verhältnis des Marktes zu den Schriftstellern.
Ja, also für den Markt ist natürlich das Produkt der Schriftsteller, sprich die Bücher, auch nur eine Ware. Den kann ich mir jetzt auch, also der ist herzlos und ich kann ihn mir auch anders gar nicht denken. In dieser Gesellschaft leben wir schon alle sehr, sehr lange, viele, viele Jahrzehnte, wo das Ökonomische das absolute Primat hat. Und insofern bin ich umso dankbarer, dass es immer noch Verlage gibt, auch übrigens kleine Verlage, die unglaublich gute Lyrik veröffentlichen. Ja. Und ich kann nur hoffen, dass es nicht noch unausgeglichener wird. Ja, dass man einfach merkt, das ist wirklich ein Desiderat. Also das ist eine Möglichkeit einer Gesellschaft, auch über sich selber nachzudenken, indem man die Bücher liest, die in derselben Gesellschaft geschrieben werden, in die Filme geht, in die Theater geht, in die Bilder anschaut. Ja, das ist ja eine Möglichkeit, wie eine Plattform, auf der man sich auch so ein bisschen selbst befragt, in welcher Gesellschaft bin ich eigentlich zu Hause. Und dafür ist für mich eben Kunst und Kultur unersetzlich. Mhm. Ja.
Und wir haben jetzt lange genug darauf so mehr oder weniger verzichten müssen durch die
Corona. Ja, jedenfalls auf alles, was performativ genau, sozusagen fest stattfinden
also
muss.
Also können wir genießen, hoffentlich nicht nur diesen Sommer, sondern ein bisschen länger oder deutlich länger.
Ja.
Aber nichts Genaues weiß man nicht. Also insofern wird sich das zeigen. Ja. Komme ich vielleicht mal direkt zu Herrn Harald. Herr Harald ist ja schon eine besondere Gestalt. Ich frage mal so rum. Kennen Sie einen Herrn Harald, den Sie gerne verewigen wollten, oder verewigen Sie einen Herrn Harald, den Sie sich wünschen?
Also ersteres nein. Ich bin aber eine, glaube ich, sehr gute Beobachterin und mache das auch sehr gerne. Also sitze irgendwo und schau. Und ich gehe tatsächlich viel in die Oper, viel in Konzerte und insofern setzt sich sozusagen diese Figur des Herrn Harald einfach aus unendlich vielen mikroskopisch kleinen Beobachtungsschärpchen zusammen, ja. Und also nachträglich kann ich das sagen, das ist nicht, dass es vorher so programmatisch feststeht, dass mir, glaube ich, bei diesem Roman schon auch am Herzen lag, mir eine Figur wirklich anzuverwandeln, also jemanden zu würdigen, der überhaupt nicht ich bin. Und da hat in gewisser Weise Olga Tokarczuk ihren Verdienst oder Anteil daran, deren Nobelpreisrede ich außerordentlich gut fand, in der sie den Begriff der Zärtlichkeit ins Zentrum gestellt hat und ihn, das kriegst du jetzt nicht wörtlich hin, aber mehr oder weniger so definiert hat, dass Zärtlichkeit in der Literatur all das ist, was man allen zukommen lässt, außer sich selbst. Also ein Impuls, sich sozusagen als Mitmensch auch zu sehen. Ja, das war natürlich auch ein bisschen gegen Handke, ohne dass der Name je fiel. Ja, und also eine solche Figur ist für mich dieser Herr Harald, ja, der natürlich sozusagen unterhalb unserer Wahrnehmung läuft normalerweise.
Ja.
Wir nehmen solche Menschen in ihrer Funktion wahr, aber nicht als Person.
Ja.
Und,
kaum, dass wir mal Danke sagen, tatsächlich.
Ja, genau. Und das, glaube ich, hat auch eben eine ganz große Rolle gespielt, ja, dass ich jemand, also er ist ja kurzsichtig, das wird ein paar Mal erwähnt, und das ist für mich eigentlich so eine Art strukturelle Metapher, also er sieht nur aus der Nähe gut, ja, und sieht dadurch eben auch vieles, was wir übersehen, mit unserem repräsentativen Fernblick, und ja, ich wollte so eine eigensinnige Figur, im wahrsten Sinne eine exzentrische Figur, nicht aus dem Zentrum heraus, ja, was ja Oper und diese ganzen großbürgerlichen Orte sind.
Ja, eigentlich sind, ja.
Und die vom Rand aus zu betrachten, also das ist für mich der Sinn der Figur Herr Harald.
Ich finde, er ist sympathisch und auch manchmal unsympathisch zugleich.
Ja.
Ich habe mal eine Fernsehsendung gesehen und da war ein Mensch, wie ich finde, der war so ein bisschen ähnlich gestrickt, der bezeichnete sich selbst als Nebenmensch.
Mhm.
Würden Sie das vielleicht auf den Herrn Harald ein bisschen anwenden?
Also sicherlich nicht als Selbstauskunft von Herrn Harald, ja, weil der nicht analytisch ist, der ist Phänomenologe, der beobachtet und zieht so seine kleinen Schlüsse, aber der reflektiert es nicht in so einem analytischen Sinn, aber als Mitmensch.
Mitmensch.
Das ist ja, also meines Wissens gibt es das in keiner anderen Sprache, dieses Wort. Und das ist ja schon mal wunderbar, ja, dass wir so veranlagt sind, dass wir immer schon Mitmensch sind. Das würdigt sozusagen seine Umgebung ja nicht. Also die Katze, die später im Roman auftaucht, würdigt das vielleicht. Aber das ist ja dann was das erschließende Lesen sozusagen offen legt. Ja? Mhm. Oder das ist meine Hoffnung, dass das geschieht.
Mhm. Verstehe. Wenn Sie jetzt jemand fragt, was ist eigentlich das Thema dieses Buchs?
Ja, dann würde ich vielleicht durchaus Zärtlichkeit nochmal erwähnen, aber jetzt eben nicht in so einem Love-Me-Tender-Sinn, ja, sondern eben die Fähigkeit zur Empathie. Die eigene Umgebung, mag sie noch so alltäglich sein, wahrzunehmen und das heißt ja auch immer würdigen. Ja, das ist für mich eigentlich der Sinn dieser Figur. Figurenanlage, ja.
Mhm.
Und das ist genauso wichtig, das ist jetzt keine Rangfolge, sondern kann ja nur hintereinander sprechen, war für mich sehr wichtig die Spracharbeit dieser Figur. Er geht ja irgendwie doch sehr anders mit Sprache um, als wir das so geläufig und idiomatisch tun, also einfach so als Mittel irgendwas zu transportieren, auch ein bisschen instrumentalisierend die Sprache. Und er, Stichwort Kurzsichtigkeit, nimmt ja auch manchmal so Worte sich vor, ja, und guckt sie sich von allen Seiten an. Und dann kommen schon auch andere Dinge zum Vorschein. Also diese, das ist tatsächlich so ein bisschen mein Thema, dass wir die ganze Zeit auch blinde Passagiere befördern mit dem, was wir so äußern, ja. Also das ist im Anagramm der Fall. Er sagt ja einmal, in seinem Namen steckt in der Mitte eine Frau, weil von hinten gelesen und wenn man zwei Buchstaben weglässt, ist Lara drin, ja. Und das drückt natürlich seinen Wunsch nach Nähe und Gemeinschaft und Zusammensein aus, aber trifft ja auch zu, ja. Also dass wir ganz vieles dauernd äußern, von dem wir nicht wissen, dass wir es äußern. Also er ist so ein kleiner Sprachphilosoph, in Anführungszeichen.
Sie merken schon, ich drehe mich auch schon ein Weilchen um den Herrn Harald, weil am Anfang fand ich das erstmal so ganz interessant, was da so kam. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt erwartete ich die Story. Ja? Mhm. Und eine richtige Story finde ich nicht, nur, oder ich erkenne sie nicht vielleicht, aber ich finde, Herr Harald ist eigentlich die Story, weil ich empfinde ihn als wie eine klassische Kurzgeschichte.
Ja, also für mich ist Spannung auch sowieso was mit Figurenpsychologie zu tun hat. Also wenn eine Figur nicht vorwegnehmbar ist, ja, und das ist es ja, wenn man nicht gerade mit Stereotypen arbeitet oder mit Prototypen, Rollenprosa schreibt. Und dann, also es gibt ja sozusagen, es gibt diese Geschichte des Pistolenfunds und diese kleinen Rachepläne, die er schmiedet um die Umblätterin, die er natürlich ein bisschen als sein Pendant erkennt, zu rächen. Und das bleibt natürlich alles in seinem Kopf. Da geht es nicht um Ausführung. Und für mich ist das eigentlich sozusagen Plot und Story genug. Und natürlich dann das Erscheinen von Nanu, der Katze. Also insofern gibt es sozusagen kleine Ereignisse, die den Bogen des Jahres für mich so ein bisschen akzentuieren. Ja, es geht ja genau ein Jahr, Februar bis Februar. Und die, wie gesagt, die Spannung ist für mich auch als Leserin, wenn ich Bücher lese, ist es die Neugier auf diese Figuren und wie die sich entwickeln und die Nicht-Antizipierbarkeit von Menschen, die interessiert mich. Ja? Mhm. Man macht sich ja ganz schnell ein Bild.
Ja, klar.
Und das soll hier auch so ein bisschen eben unterlaufen
werden. In Sekunden machen wir dieses Bild. Und auch wenn Sie als Schriftstellerin agieren, dann machen Sie mit einigen wenigen Worten, Begriffen, Handlungen, machen Sie natürlich die Person aus. Und wenn sie dann so bleibt, den Rest des Buches, dann ist das eine relativ einfache Geschichte, aber auch ein bisschen langweilig. Aber deswegen habe ich ihn selbst als Kurzgeschichte bezeichnet. Ja, er fängt irgendwie an und dann kommt es zu mehreren Sensationen, wobei die, egal sind, welchem Level sie sind letztendlich, Sensationen, und dann hört es auch einfach wieder auf.
Ja,
und es muss keine komplette Story sein, keine Familiengeschichte sein, Anfang eines Krieges oder Ende oder was auch immer.
Nee, genau. Ich meine, es geht ja auch in seinem Rhythmus. Er hat ja dieses Wort des Monats und so, also insofern strukturiert die Figur selbst auch den Roman oder ist die Organisation des Romans. Mhm. Ja. Also als wäre es sein Notizbuch. Ja, und er spreche direkt zu uns.
Mhm. Ich habe mich natürlich auch gefragt, warum ein italienisches Wörterbuch, ich meine Arien bzw. Oper, liegt natürlich nah. Ist das ein Strang in die Welt, diese Sprache?
Naja, es ist ja eine Art Zufallsfund, also dieses Bella Italia. Und natürlich hat er jetzt nicht als Musikexperte und Kenner, aber er ist dem ja die ganze Zeit ausgesetzt, allem, was in der Oper so passiert und was nie in seinem eigenen Leben passiert. Ja? Also Liebesverrat und Liebesgeschichten und Italien ist einfach sozusagen nicht erst seit Goethe, aber spätestens seit Goethe eben auch so ein Sehnsuchtsaufruf. Das Land, wo die Zitronen blühen, und das habe ich ihm einfach mitgegeben. Also er ist ja in irgendeinem Alter, was irgendwie nicht ganz alt ist, aber auf keinen Fall mehr jung. Und war nie in Italien, sodass das ganze Klangliche sozusagen eben auf diese Sehnsucht reagiert. Ja, und nicht etwa eine irgendwie touristische Reise, die er unternimmt.
Eher das Wort Glück.
Na, er sagt ja einmal, das ist ein Wort mit 5 Buchstaben in einem dieser selbstverordneten Quiz. Und das ist wirklich die Antwort, die er geben kann. Ja. Gleichzeitig hoffe ich, dass man sozusagen, wenn man liest, zum Beispiel das Glück dieses Katzenbesuchs durchaus erfährt. Ja, auch. Und als die Katze krank ist und er in großer Sorge ist, dass das sozusagen dann ist, wie er Glücksmomente in seinem eigenen Leben verwirklicht, ohne dass er ihnen ein Post-it mit jetzt bin ich glücklich drauf klebt. Ja.
Verstehe.
Also, es ist eher sozusagen, dass ich möchte, dass man was erschließen kann, als dass ich was sagen oder mitteilen möchte. Mhm. Ja.
Also ich habe mich wirklich immer wieder, ich war hin und her gerissen bei diesem Herrn. Und ich habe mich dann gefragt, weil ich das mal erlebt habe, wenn in so einem Haus wie dem Seinen, wo er sitzt jetzt neben seinen Sesseln, Kleidungsstücken, wenn es anfängt zu brennen, was macht er?
Kann ich nicht beantworten, aber er hat ja mal so eine kleine Notlage, die er ja ganz gut meistert, oder aus seiner Sicht, nämlich als, der Name fällt nicht, aber ich glaube, als Leser spürt man, es geht um irgendeine Wagner-Oper und deswegen ja. Ist alles in Wallung. Und sich ein Paar anfängt zu streiten, ist relativ am Anfang des Romans, und sie mit einem Täschchen eben ausholt, ja, genau, und ja. Er dann so ein Lavendel-Erfrischungstuch bringt, ja, und diesen gallentreibend beruhigen, noch was. Also er hat sozusagen diesen Werbespruch, dafür hat er keine eigene Sprache und hat letztlich auch keine sozusagen spontanen richtigen Handlungen, aber...
Aber beschwichtigen wollte er auf jeden
genau,
Fall.
Genau, also Situation. Er tut sozusagen instinktiv das Richtige, wenn natürlich auf uns eigenartig anmutende Weise, ja. Und das habe ich einfach nicht drüber nachgedacht. Ja, ich denke mal, dann gehen die Sprinkleranlagen los oder keine Ahnung. Also in der Oper, ja. Aber ja.